Und wir haben das letzte Mal angeschaut, wo der Paulus sagt, dass wir, dass er leidet, also praktisch das Leiden noch vollendet für Christus. Und wir haben dann eine Einstellung angeschaut, die bei uns tendenzmässig uns naheliegt und unserem Denken, unserer Prägung, unserem Zeitgeist sehr nahe kommt. Nämlich, also das wäre das Bild für die Gemeinde, wo es halt verschiedene Stimmungen gibt innerhalb der Gemeinde. Und das kann ja dann sein, dass irgendwie mir mal die Gemeinde überdrüssig wird. Dass ich irgendwie Verletzungen erlebt habe und das ist möglich und das ist schmerzhaft. Oder dass es die Gemeinde auch Durststrecken durchmacht, so wie das auch jede Familie und jedes Leben durchmacht. Und irgendwo denke ich dann, ich habe genug von dieser Gemeinde. Jetzt, ich konzentriere mich einfach auf Jesus. Jesus und ich. Und die Gemeinde soll eben herlaufen, wie sie halt läuft. Und wenn sie mir gefällt und sie mir etwas bringen kann, dann gehe ich halt noch dorthin. Ich hole mir die Predigt ab, die ich vielleicht brauche. Aber im Grunde genommen ist mir das Wichtigste Jesus und ich. Diese Haltung ist sehr prägt von unserem individualistischen Zeitgeist. Vielleicht der Werbeslogan ist vielleicht gar nicht so daneben und trifft vielleicht sogar noch mehr manchmal auf uns zu, als wir meinen, weil ich es mir wert bin. Oder? Jesus und ich, weil ich es mir wert bin. Weil an der Gemeinde muss ich vielleicht leiden. Und der Paulus hat jetzt noch eine ganz andere Vorstellung von Leben und von Jesus Christus. Der Paulus löst sich nicht von der Gemeinde, er versteht sich als ein Diener von der Gemeinde. Und was er noch jetzt auch sagt, was wir heute auch werden sehen, geht von dem aus, Christus in euch. Und wenn der Paulus vom Leib Christi redet, dann meint er das wirklich ernst. Nicht nur als ein schönes Bild. Sondern dann meint er wirklich, dass wir, die da innen sitzen und Jesus gern haben, sein Lieb sind. Und dann meint er auch, dass er mit seinem Leben mit der Gemeinde leidet. Und der Paulus ist gerade der das mehrmals bewiesen hat. Dass er nicht der Gemeinde zurückgekehrt hat und gesagt, ich habe jetzt genug von euch, jetzt noch Jesus und ich. Und die Gemeinde soll machen, was sie will. Sondern Paulus hat immer verstanden und hat das konsequent ausgelebt, wenn ich Christus diene, diene ich der Gemeinde. Und wenn ich der Gemeinde diene, diene ich mit Menschen, weil die Gemeinde auf dieser Erde wird von Menschen gebildet. Von verschiedenen. Aus ganz verschiedenen Kulturen, ganz verschiedenen Hintergründen, ganz verschiedenen Zeitprägungen. Aber der Paulus hat trotzdem, dass er sogar mal hat müssen sagen, die von Asien sind von mir abgefallen. Haben mich fallen lassen. Er hat trotzdem für die Gemeinde gelitten und gekämpft. Er hat nicht gesagt, ja nun, Christus und ich, die Hauptsache ist, wir haben eine gute Gemeinschaft. Das tönt zwar ungeheuer geistlich. Das ist wahnsinnig beeindruckend, Jesus und ich. Und die Hauptsache ist, ich bin euch mit Jesus. Aber es ist furchtbar unbiblisch. Sondern das Verständnis von Gemeinde und von Leib Christi lehrt uns die Schrift, ist Gemeinde ist der Leib Christi. Und wenn der Leib Christi schmerzt, schmerzt Jesus. Und wenn ich mich für Jesus einsetze, setze ich mich mit ein für den Leib Christi, für die Gemeinde, wo da greifbar ist. Und jetzt fährt der Paulus weiter im Kolosser, Kapitel 1. Ich lese mal von Vers 25 bis Vers 27. Seine Botschaft heißt da, soll ich überall verbreiten. Ich soll das Geheimnis enthüllen, das er seit Urzeiten allen Generationen verborgen gehalten hatte. jetzt aber denen offenbart hat, die er in seine Gemeinschaft rief. Ihnen wollte er zeigen, welch herrlichen Reichtum dieses Geheimnis für euch, die nichtjüdischen Völker, hat. Christus mitten unter euch, und die gute Nachricht macht jetzt da Betonung rein, Christus mitten unter euch, gerade unter euch. Ich denke, das ist zu Recht da hinten. Das bedeutet die sichere Hoffnung, dass Gott euch Anteil gibt an seiner Herrlichkeit. Euch nicht jüdische Völker. Oder denen, die Luther-Übersetzung geläufig ist, lese ich es jetzt noch in der Luther. Dass ich euch, sagt der Paulus, sein Wort reichlich predigen soll. Oder das Wort Gottes vollende. Nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewiger Zeiten und Geschlechtern. Nun aber ist es offenbart seinen Heiligen, denen Gott kundtun wollte, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnis unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Paulus redet auch von einem Geheimnis. Das ist für die damaligen Menschen geläufig gewesen. Es hat ganz viel Mysterienkult gegeben und das Geheimnis ist ein Mysterium. Die Mysterienkult, die sind so gewesen, dass man durch verschiedene Praktiken, dass es da Menschen gegeben hat, die besondere Wege gehabt haben, besonderen Zugang zur Erkenntnis. Das war dann zum Teil eine lesene Gesellschaft gewesen. Haben nicht alle den Zugang gehabt zu dem Geheimnis. Und Paulus nimmt jetzt gerade den Begriff und sagt, redet von einem Geheimnis. In einer Welt, wo Mysterien kennt, sagt er, es gibt ein Geheimnis. Es ist interessant, auch da zu sehen, wie kulturbezogen auch man verkündet, wenn man heute von Geheimnis verkündet, dann in Bezug auf Lebenswahrheiten, dann ist das eher fremd. Aber das war dort gar nicht befremdend gewesen. Man hat gewusst, es gibt so Mysterienkult, wo man durch ganz bestimmte Erkenntnisriten tiefere Erkenntnisse kann gewinnen kann. Nicht zugänglich für alle, sondern einfach nur für die Gewählten. Und Paulus redet jetzt von so einem Geheimnis. Etwas, was in der Vergangenheit noch nicht klar ersichtlich war, etwas, was verborgen war. Und seine Aufgabe ist, das Geheimnis jetzt zu enthüllen. Aber was müssen wir uns vorstellen unter dem Geheimnis? Ein verborgenes Geheimnis im Alten Testament. Es gibt eine Aussage in Petrus, wo es heisst, nach der Rettung haben Propheten gesucht und geforscht. Sie haben sie noch nicht klar vor Augen gehabt. Es war noch viel Geheimnisvolles gewesen. Man hat viele verschiedene Aussagen, zum Beispiel die Verkündigung von der Rettung im 3. Mose 15, wo es heisst, der Samen von der Frau wird der Schlange den Kopf zertreten. Geheimnisvoll. Und das tut sich weiterentwickeln, das ganze Alte Testament, über den Segen, der über alle Nationen kommt, der Abraham verkündet wird. Dann über, dass ein Prophet in Mose kommen wird. Dann beim David, dass ein Nachkommen Davids den Thron besteigen wird. Und Nation Israel, die erwählt wird, zum erwählten Volk Gottes herausgerufen wird. Vieles haben wir einigermaßen können erahnen. Mit vielem hat man Mühe gehabt, es ist verborgen geblieben. Im Alten Testament ist es wie ein Geheimnis gewesen. Und erst durch Jesus Christus hat sich das Geheimnis gelüftet. Ist das Geheimnis greifbar geworden. Erst in Kreuzigung und Auferstehung hat sich das zuordnen lassen. Wo Jesus mit Emmaus-Jüngern spaziert ist, heisst es heute, er hat ihnen aus den Schriften erklärt, aus dem Mose und den Psalmen erklärt, was die Schrift sagt, auf ihn bezogen. Auf das Mal wird das klar. Es ist wie ein bisschen, wenn man jemandem, der noch nie Schnee gesehen hat, erklärt, was Schnee ist. Und dann liest er Bücher über den Schnee. Der weiß noch alles über den Schnee. Er hat ihn nur noch nie gesehen. Und dann kommt er in die Schweiz und fährt in die Berge und auf das Mal schneit es. Dann sagt er, aha, das ist Schnee. Und jetzt verstehe ich, was ich da und da und da und da gelesen habe. Ja, genau so, jetzt kann ich mir das richtig vorstellen. Und mit der Erscheinung von Jesus Christus ist das Geheimnis Gottes greifbar in die Welt gekommen. Man hat es können antasten. Und von dem Jesus her lässt sich jetzt das alles erklären und zuordnen. Von Christus her versteht man Prophetie richtig. Wenn ihr die Korintherstelle da aufschreiben wollt, dort heisst es, dass Volk Israel wie ein Tuch vor den Augen hängt. Und das kann nur abgenommen werden. Sie verstehen das Alte Testament, können sie noch nicht vollkommen deuten, weil sie Christus noch nicht erkannt haben. Erst wenn sie Christus erkennen, dann können sie das verstehen. Die Botschaft heisst im Römerbrief, die Botschaft von Jesus Christus, sie offenbart den geheimen Plan, der seit Urzeiten verborgen gehalten, jetzt aber enthüllt worden ist. Und Paulus, er tut jetzt die Verkündigung vollenden, und vollenden heisst, dass er nichts anderes kennt als Christus. Wenn wir Christus verkündigen, vollenden wir die Verkündigung vom Evangelium. Am Ende der Zeit, heisst im Hebräer, hat Gott geredet durch seinen Sohn. Und wenn der Sohn verkündet wird, dann wird vollendet das Evangelium verkündet. Und wenn verkündet wird, was der Sohn gemacht hat. Das ist das Geheimnis. Das Geheimnis, das gelüftet wird, ist Jesus Christus. Wir können nicht zu jeder Zeit alles verstehen. Vieles, was in der Zukunft liegt, liegt für uns auch noch im Dunkeln. Wir haben jetzt auch noch Prophetien, wo was kommen wird. Und wir haben eine ganze Heerschar von Autoren, die schon Bücher geschrieben haben, wie das jetzt genau abläuft. Wir haben x verschiedene Theorien und wir können miteinander streiten bis am Bach, aber weil jetzt recht ist. Es wird uns noch viel verborgen bleiben und wenn es kommt, werden wir es verstehen. Aber eins können wir jetzt schon sagen. Mit Jesus ist die Hauptsache, das Hauptanliegen Gottes, das Hauptgeheimnis Gottes greifbar und öffentlich geworden für jeden Menschen. Jeder Mensch kann Christus verkündet werden. Der Ratschluss Gottes ist greifbar. Es gibt keine höhere Erkenntnis in dieser Welt als Christus. Und das ist eigentlich der Pfeil gegen die Mysterienreligionen. Wo man eben nicht sagt, es ist die Erkenntnis nur für bestimmte Leute, nur durch geheime Praktiken, sondern das Geheimnis Gottes ist offensichtlich, Christus ist in dieser Welt öffentlich hin und her gelaufen und das Geheimnis Gottes ist sichtbar und greifbar. Es ist die Rettung, der Plan Gottes durch seinen Sohn. Und jetzt zeigt der Paulus eine ganz besondere Betonung von dem Geheimnis, wo er als Jude, als Apostel der Kolosser verkündet, die heidnischen Hintergrund haben, die nicht zum erwählten Volk Gottes gehören. Das Geheimnis, das er lüftet für die heidnischen Völker, ist Christus mitten unter euch. Heiden. Und die gute Nachricht tut das noch betonen, wie überwältigend er das findet. Gerade euch. Christus ist auch für euch, nicht nur für das Volk Israel. Für uns ist das natürlich, das bewegt uns nicht. Wir sind Heiden, das ist schon lange her, wieso jetzt die Betonung und wieso das Zeug, auch wir Heiden, ist schon klar, wir sind Christen. Aber dass nicht jüdische Menschen den Zugang haben zum Schöpfer, zum Gott vom Volk Israel, ist keineswegs selbstverständlich gewesen. Israel hat sich verstanden, als das erwählte Volk Gottes. Als das Volk, das Gott repräsentiert in der Welt. Und so versteht sie sich auch heute noch. Und wenn jemand von der Gnade Gottes will profitieren, oder kurz gesagt, wenn jemand will in den Himmel kommen, dann muss er sich als Gesetz von Mose halten. Dann hat er die Pflicht, also mit anderen Worten, er muss im Grunde genommen zuerst jüdisch werden. Und das war die Meinung auch von den Judenchristen. Sie waren der Meinung, wenn die Heidenvölker Anteil haben an Christus, dann müssen sie zuerst jüdisch werden. Dann müssen sie zuerst über das Gesetz von Mose kommen. Und ihr Verständnis war das, und das war das Verständnis der Christen, also nicht von den Heiden. Man kann das Licht übrigens brennen lassen, ist genug hell vom Projekt. Ich glaube, es langt. Wir haben hier im äußeren Kreis Menschheit, dann das Gesetz von Mose, oder das erwählte Volk Israel, dann Jesus und durch Jesus durch Herrlichkeit Gottes. Das ist das Verständnis der Judenchristen gewesen. Das heisst, bei einem Judenchrist ist es gar nicht selbstverständlich gewesen, dass er gedacht hat, dass man das Gesetz von Mose könnte übergehen. Das war ein grosser Konflikt gewesen bei den damaligen Judenchristen. Das zeigt deutlich auch die Apostelgeschichte, wo man lesen, dass Juden verstreut worden sind, sich verteilt haben. Dann heisst es, die Juden haben das Wort niemandem als allein den Juden verkündet. Das heisst, es war noch lange die Meinung, dass eigentlich nur Juden unter den Judenchristen, also die Christen geworden sind, die Juden, dass die Botschaft vom Messias eigentlich nur den Juden gilt. Sie haben es den Heiden gar nicht verkündet. Und wenn die Heiden das Evangelium hätten sollen verkündet bekommen, dann haben sie die Meinung gehabt, die müssen sie aber über das Gesetz Mose kommen, sie müssen sich beschneiden lassen, sie müssen die und die Sachen noch halten. Wir haben das schließlich jahrelang gemacht. Das war die Meinung. Das war ein grosser Konflikt. Es war schwierig für die Juden, das zu verstehen, dass es jetzt eben ganz anders geht. Da tut sich zum Beispiel der Epheserbrief sehr stark mit dem beschäftigen. Menschheit und Juden, es ist die, da ist einfach abgebrochen, die Mauer ist abgebrochen, sagt er dort im Epheserbrief. Und jeder, über jetzt, egal was für eine Nationalität das hat, egal was für Religion ihm im Hintergrund steht, hat immer direkten Zugang zur Herrlichkeit Gottes, zu Jesus Christus. Es gibt keine Zwischeninstanz mehr. Und dann habe ich mir so ein bisschen die Frage gestellt, da können wir natürlich gut darüber reden, wir haben das jetzt überwunden, für uns ist das jetzt klar. Aber ich habe mir doch die Frage gestellt, stehen wir nicht auch selber in der Gefahr, so noch Zwischenstadien einzuführen? Eine richtige Bekehrung geschieht nur dann, wenn sie einen totalen Zusammenbruch vorausgeht. Eben so, wie es bei mir passiert ist. Und wenn das nicht passiert, ist die Bekehrung nicht richtig. Das sind Denkweisen, die sich in uns einschleifen können, die ich kann auch sehr edel von mir denken, sehr einzigartig. Neigen wir auch dazu, ist auch eine Zeiterscheinung. Ich bin das Original und ich messe alle anderen an meinem Original. Bei mir ist es immer optimal gelaufen. Oder nur unsere Gemeinde, nur wer in unsere Gemeinde kommt, kann wirklich Zugang zum Himmel haben, so einen richtigen, einen echten. Oder das kann sich dann noch weiter verengen, bis dorthin, dass nur noch die wirklich richtig Zugang zu Christus haben, die Meinung mit mir teilen, wenn die Entrückung stattfindet, ob vor, Mitte oder Ende der Trübsalszeit. Der Kreis kann immer enger werden und die Anforderungen, dass ich den Zugang finde zu Christus, immer höher. Am Schluss stehen noch ein Kreischen von 3-4 Leuten zusammen, oder es können auch 100 sein, mit der Idee, sie sind noch die Einzigen,
die den wahren Zugang zum Vater haben. Es geht schnell, so etwas. Ich habe etwas Interessantes gelesen. Eine Schwester Eva von Thiele Winkler ist mal nach England gereist. So kann das eben auch in Kleiderfragen hineingehen. Und hat dort Wunder Gottes von einer Erweckungsbewegung miterleben. Und als sie von der Versammlung heimgefahren ist, hat sie drei junge Mädchen im Abteil gesehen. Sie sind modisch, sehr weltlich gekleidet gewesen. Und als sie die Mädchen so anschaut, denkt sie, es wäre gut, wenn die auch in solche Versammlungen gingen und besuchen würden. Und dann hat sie die drei eingeladen. Und dann haben die sie angelächelt und gesagt, ja, wir sind schon viel an solchen Versammlungen gewesen und wir haben auch schon viel Zeugnis gegeben an solchen Versammlungen, was Gott in unserem Leben gemacht hat. Und jetzt reflektiert die Eva von Thiele Winkler und sagt, Gedanken, die sie sich dann gemacht hat, die Mädchen, sagt sie, die haben sehr weltliche Kleidung angehabt und sind von Gott gebraucht worden, um Seelen zu retten. Und ich? Seit Jahren mühe ich mich im Dienst vom Herrn, im schlichten Schwesternkleid, verzichten auf alles, was das Leben an Bequemlichkeiten und unseren Reiz bietet, und bin doch innerlich so arm und so kraftlos und so fruchtlos. Das sagt eine Frau, die das Leben Jesus geweiht hat. Sie war ehrlich mit sich selber. Aber sie hat das aufgebaut in sich und hat das jetzt auch durchbrechen können. Ich denke, manchmal geht das Reich Gottes an uns vorbei, weil wir so Zwischenschiebungen haben und genau wissen, was noch passieren muss, dass ein Mensch den Zugang haben zu Jesus. Und Gott kennt die Barrieren nicht, die wir dann manchmal aufbauen. Er geht darüber hinweg. Und wenn wir dann sehen, wenn neben uns eine Erweckung passiert, dann reagieren wir oft so darauf, dass wir nicht genau hinschauen, sondern dass wir einfach mal so aus dem Stegreif raus sagen, das kann gar nicht richtig sein, so viele Leute können sich gar nicht bekehren, es sind gar keine ernsten Bekehrungen. So tun wir uns einmal rausschlaufen. Aber manchmal müssen wir vielleicht klarer hinschauen. Und dann manchmal staunen wir vielleicht, was aus Herzen von Menschen kommt, wo man von außen gar nicht würde denken, was da rauskommt. Wo Jesus liebt, wo Jesus erlebt hat, wo Leben verändert worden sind. Und aber vielleicht das nicht repräsentiert, was ich verinnerlicht habe durch mein Leben durch. Ich denke, das Problem, das da die ersten Gemeinden hatten, ist ein Problem, das wir nicht einfach wegschieben können, dass wir das überhaupt nicht kennen. Eben Jesus und unser Gesetz, das müssen wir immer sehr stark hinterfragen. Was schieben wir zwischendrin? Manchmal ist es wichtig, es gibt Kriterien. Ich sage nicht, es gibt gar keine Kriterien. Aber wir müssen die Kriterien schon kritisch durchleuchten. Ob unsere Sicht immer die richtige ist und unsere Vorstellung, wie man zu Jesus findet, die einzig richtige ist. Was vor allem, was stimmt, ist, dass jeder Mensch Zugang hat durch Jesus in den Himmel, in die Herrlichkeit. Und das ist eigentlich die bahnbrechende Botschaft von Paulus. Der Paulus verkündet jetzt den Heiden, dass jetzt das Unvorstellbare eben passiert ist. Sie haben durch Christus direkten Zugang zum Schöpfer. Und das war ein ganz schmerzlicher Prozess unter den Juden. Wir, die auch in der Bibelstunde waren, haben das noch etwas vertieft jetzt dort mitbekommen. Zum Beispiel der Petrus. Petrus als Jude. Er sitzt auf dem Dach und betet und auf das Mal sieht er ein Tuch von oben runterkommen und Gott sagt ihm, iss. Petrus sagt, nein, ich esse nicht, es sind unreine Tiere, das kann ich nicht essen. Gesetz von Mose. Ich will das nicht brechen. Und Gott sagt, iss. Sagt nein. Und er sagt, ist, was ich heilig spreche, sollst du nicht unrein, also unrein bezeichnen. Und noch einmal ist der Petrus zu einem Heid um das Dach gegangen und hat dort gesehen, dass der Heid unvorstellbar von seinem Denken her Christ wird, der Heilige Geist über den Mensch kommt und der Mensch neu wird. Gott sichtbar vor seinen Augen ein Mensch, ein Kind Gottes wird, wo ein Heid ist. Das hat das Denken von Petrus völlig auf den Kopf gestellt. Das war eine Lektion, die ist fast nicht begriffen und wenn er zurückkommt, wird natürlich gerade zu reden. Was hast du gemacht? Was ist los? Geht es eigentlich noch? Und genau das Gleiche der Paulus. Der Paulus hat den Ruf gehabt von Jesus und den Heidenvölkern das Evangelium zu verkünden. Und der Paulus hat einen riesen Kampf gehabt, auch unter den gläubigen Juden, wo Christen geworden sind, haben sie ihn angegriffen und haben ihn angegriffen, weil er offenbar das Evangelium nicht richtig verkündet, weil er am Gesetz nicht so viel Bedeutung beimisst. Und sie haben gestritten miteinander. Und so hat der Paulus müssen nach Jerusalem reisen, dort hat dann das Apostelkonzil stattgefunden und dort haben jetzt die gläubigen Juden durchgerungen und sind zum Schluss gekommen, jawohl, den Zugang haben die Heiden mit ein paar Bestimmungen, die zeitgebunden sind in der damaligen Zeit, haben sie, ohne dass sie sich beschneiden lassen müssen, ohne dass sie sich am Gesetz und Gesetz Mose öffnen müssen. Sie können direkt durch Christus Anteil haben der Herrlichkeit Gottes. Das hat viel gebraucht. Über das haben wir Briefe in der Bibel, ich habe es schon gesagt, der Epheserbrief, wo sich genau mit dieser Thematik beschäftigt, das ist den Leuten nicht einfach wie Honig abgegangen. Da ist gestritten worden, da ist gekämpft worden. Da ist darum gerungen worden, zu verstehen, um das Geheimnis. Das hat Gott offenbart. Und in diesem Prozess verstehen wir jetzt auch, ich habe mich nämlich gefragt, und vielleicht haben sich das auch ein paar gefragt, es gibt eine einfache Erklärung. Wer sind die Heiligen? Es gibt die Erklärung, wo man vielleicht, wenn man den Hintergrund nicht sieht, könnte sagen, ja gut, die Heiligen, das sind einfach die, die von Jesus, die von Gott erwählt sind. Das ist eine Variante. Dann würde das Gott einfach all denen offenbaren, die erwählt sind. Ich bin aber zu einem anderen Schluss gekommen. Paulus redet von seinen Heiligen, wo das Gott offenbart hat. Und seine Heiligen, da meine ich, das sind die Juden, wo Jesus Christus angenommen haben. Nicht angekommen haben. Das ist, Computer macht halt auch einen Fehler. Angenommen haben. Ich denke, der Paulus nimmt da Bezug auf den Prozess, der unter den Juden stattgefunden hat, wo er ins Apostelkonzil ist und wo man in dem Apostelkonzil zum Schluss gekommen ist, jawohl, die Heiden haben durch Jesus den direkten Zugang, und man da eine Einigung gefunden hat. Und das Geheimnis, wo ja eigentlich schon Abraham gesagt wurde, ist schon vorher klar, dass der Samen von sein Nachkommen, durch sein Nachkommen, alle Nationen werden gesegnet sein. Durch diese Einsicht hat Jesus sie geführt, das Geheimnis hat er ihnen offenbart, dass das Christus ist, das sagt der Paulus im Galaterbrief. Dass der Nachkommen, wo alle Nationen gesegnet werden, Jesus ist. Und jetzt tut der Paulus als einer von den Heiligen, der den Prozess mitgemacht hat, verkündet den Heiden, den nicht-jüdischen Völkern, jetzt hier in Kolosseum Zeit, schaut, wir sind Heiligen, wo der Prozess durchgemacht haben, könnt jetzt so sagen, dass ihr den Zugang zu Christus habt. Und obwohl ihr nicht jüdische Völker sind, sagen wir euch jetzt, Christus ist in eurer Mitte. Und das heisst für euch, dass für euch die ganze Herrlichkeit offen steht. Mit anderen Worten, wenn ihr sterbt, werdet ihr in den Himmel kommen. Und wenn Jesus wiederkommt, werdet ihr dabei sein, obwohl ihr nicht jüdisch seid. Ihr seid verbunden mit dem Bundesgott vom Volk Israel. Durch Jesus Christus. Das ist die bahnbrechende Botschaft wo der Paulus diesen Völkern sagt und wo Gott seinen Heiligen, seinem Volk Israel, denen, die ihn als Messias anerkannt haben, offenbart hat. Und die tun jetzt das der anderen nichtjüdischen Völker verkünden. Wenn du zu Gott kommen willst, dann gibt es also nur einen Weg. Sowohl ob du Jude oder Heid bist. Und im Denken von den Juden hat es nur zwei Nationen gegeben. Nation Israel und die Völker. Das ist auch richtig so. So hat das Gott hat das Volk rausgerufen. Aber jetzt ist die Zeit, wo alle Nationen von dem Segen profitieren. Und es gibt nur einen Weg. Seien es Juden oder seien es die Völker. Der Weg heisst Jesus Christus. Und Jesus sagt, ich bin Tür. Und wer durch mich hineingeht, wird gerettet. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Das Bild für einen grossen Reichtum im Leben, wo wir auch eingangs ja gehört haben von der Sonja, wie wir reich beschenkt sind durch Jesus Christus. Und die Tür ist geöffnet durch Sterben und Verstehen von Jesus Christus. Und da kommen wir nur rein, der Zugang zum Vater durch Jesus Christus. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Das sagt Jesus. Also Christus in euch. Oder wie es andere Übersetzungen auch übersetzen, Christus unter uns. Christus ist bei uns gegenwärtig. Wenn wir Heide oder Juden sind, wenn wir Christus nachfolgen und wenn wir Buss tun, unser Leben ihm anvertrauen, dann ist er unter uns. Und ich würde jedem empfehlen, das Geschenk, die Möglichkeit, den Zugang wahrzunehmen, zu Christus zu kommen, zu glauben, dass er wirklich der wahre Gott ist. Der, der für unsere Sünde, für unsere Schuld gestorben ist. Und soll mir ja niemand sagen, wir haben keine Schulden. Es ist ziemlich aktuell. Der Mensch ist sich bewusst, dass er schuldbeladen ist. Nächstes Jahr gibt es offenbar in Rom ein Erlassjahr, ein Jubeljahr. Da kann man die Schulden erlassen. Da muss man drei verschiedene Sachen machen. Und nachher haben wir die Schulden erlassen. Und sie erwartet in Rom Millionen von Menschen, die anreisen. Jetzt muss mir ja niemand erzählen, wenn Millionen Menschen auf Rom reisen, dass sie auf dem Weg ihre Schulden lassen können, dass der Mensch sich nicht dessen bewusst ist, dass er im Grunde genommen Schuld auf sich hat. Dass er Sachen müsste können ordnen und sich erhofft, mit dem kann er sich ordnen, aber ich sage euch eins, ich muss nicht auf Rom. Und ich muss nicht in die Kathedrale, die dafür bestimmt sind, wo man unbedingt muss sein, dass denn das einmal die Schulden lassen wird. Sondern wir können zu Jesus Christus. Da in Zürich, da am Helvetienplatz, die Heide, Wohnung, überall. Wir können ihn anrufen, seinen Namen anrufen, wir können Buss tun und er macht und schenkt uns ewiges Leben. Das ist das, was der Paulus will deutlich machen. Christus in uns, gerade unter uns. Fassen zusammen. Christus auch für die nicht-jüdischen Menschen. Für uns vielleicht keine bahnbrechende Botschaft, weil es für uns so selbstverständlich geworden ist. Für die Gemeinden in der damaligen Zeit war das sehr bahnbrechend gewesen. Sehr erfreulich, sehr beeindruckend, dass sie dürfen Zugang finden zum Bundesgott Israels durch Jesus Christus und dass sie entlastet sind vom Halten von all diesen Gesetzen. Und unsere Gefahr von heute besteht darin, dass wir eigentlich das Ähnliche repetieren. Nämlich, dass wir nicht das Gesetz von Mose nehmen, sondern das Gesetz von der FEG oder das Gesetz von der Chrishona oder das Gesetz von der Familie Birnstiel oder das Gesetz von weiss ich wem. Und Jesus. Und Paulus sagt das den Galater. Ihr seid frei geworden. Euch ist alles erlaubt. Aber es macht euch nicht alles gerecht. Aber er warnt und sagt, lasst euch nicht wieder von einem Gesetz gefangen nehmen. Und da stehen wir in dieser Gefahr, dass wir etwas zwischen ihnen schieben. Und dass wir vorurteilen, wer zu Christus kommt und wer nicht. Das machen wir automatisch interessant. Haben wir gerade letzte jemand gesagt, ich erlebe das auch immer wieder. Wenn man zum Beispiel einlädt, zum Anlass, denkt man, oh, ich lade den glaube nicht, der kommt eh nicht. Und dann lädt man den anderen und denkt, ich lade den ein, der kommt wahrscheinlich, sieht das aus, wie ich kommen, ich weiß nicht, vielleicht sieht er irgendwie ein bisschen, wie das, hat ein das Frömmigkeitsbild, das man als Idealbild sieht oder so, ist zwar noch nicht gläubig, aber denkt, der springt sicher darauf an. Und was man dann erlebt, ist, dass oft die kommen, die man gar nicht denkt, und die wegbleiben, die man denkt, die kommen ziemlich sicher. Das, was wir für richtig und gut und wo wir unsere Grenzen machen, da hat Gott ganz andere Grenzen, ganz andere Sicht, ganz andere Verhaltensweisen. Wir können ja manchmal staunen, wie Menschen, die man gar nicht denken, offen sind für geistliche Fragen. Und wir würden denken, ja, der hat noch nie einen Gedanken an Gott verloren. Und andere, die man denken, ja, die denken immer so religiöse Sachen, das mal merkt, da ist gar nicht viel vorhanden. Passen wir auf, dass wir nicht einen Reifen zwischen ihnen bauen. Jesus ist Retter für alle Menschen. Jeder, ob Jude, Grieche, Italiener, Deutsch, Schweizer, jeder kommt durch Jesus in den Himmel. Mit Jesus hat unser Leben auch erst dann wirklich eine lohnenswerte Zukunft. Ich bete mit uns. Ich will dir danken, Vater, dass du immer alle Menschen im Blick gehabt hast. Die ganze Menschheit. Schon im Alten Testament, das war noch verborgen gewesen. Wir können es jetzt auch im Rückblick wirklich auch verstehen. Ist es deine Idee gewesen, dass durch deinen Sohn, Jesus Christus, alle Nationen gesegnet werden? Alle Nationen Zugang haben zu deiner Herrlichkeit. Und somit, wir können unsere Sünde loswerden und wir können gerettet werden für Zeit und Ewigkeit. Du hast es ermöglicht, dass nicht die Hölle unsere Zukunft ist, sondern der Himmel. Du deinen Sohn, den du in die Welt geschickt hast. Du den Plan, den du vollendet hast. Ich wünsche mir manchmal, dass wir wieder neu betroffen und bewegt werden von dieser Botschaft. Dass wir als nicht-jüdische Völker einen Zugang haben zu deiner Herrlichkeit. Danke dir und bete dich an und bitte dich, dass noch viele Menschen den Zugang finden und gerettet werden. Amen.